Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. 24 Rekruten der Schweizer Garde haben ihren Fahneneid geleistet. Wir sprechen mit dem deutschen Militärdekan über moralische Herausforderungen für Soldaten in Kriegszeiten. Und zum zweiten Welttreffen der Geschwisterlichkeit kommen 7 Friedensnobelpreisträger nach Rom. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin. An diesem Dienstag heißt sie Gudrun Seiler. Die Frucht des Dienens ist Frieden. Mit diesem Zitat von Mutter Teresa erinnerte der Kommandant der päpstlichen Schweizer Garde Christoph Graf am Montagnachmittag im Vatikan an den Stellenwert der Leibwache. Er äußerte sich bei der Vereidigungsfeier für 34 Neugardisten. Sie leisteten ihren Schwur im Damasushof im Vatikan.
Punkt 17 Uhr ertönten nach dem Kirchenglockenschlag die Fanfaren im Hof vor dem Apostolischen Palast. Vor hunderten Gästen, darunter der Substitut des Staatssekretariats, Erzbischof Edgar Peña Parra, und die Schweizer Präsidentin Viola Amherd, zogen 34 Gardisten im langsamen Laufschritt ein. Als Vertreter der Kirche in der Schweiz war der Präsident der Bischofskonferenz, der Basler Bischof Felix Gmür, anwesend. Erstmals nahm auch Bischof Josef Maria Bonnemain von Chur an der Feier teil. Trommelwirbel gaben den Rhythmus vor. 2 Ehrenvertretungen waren in diesem Jahr ebenfalls mit dabei. Kommandant Christoph Graf und Gardekaplan Pater Columban Reichlin hielten eine Ansprache und erläuterten die Bedeutung der päpstlichen Leibwache in der heutigen Zeit. Dann erläuterte er aus seiner früheren Zeit in der Garde und ging dabei auch auf ein Treffen mit Mutter Teresa ein.
Ich habe Mutter Teresa während meiner Dienstzeit mehrmals getroffen. An einem Morgen in der Frühe leistete ich als junger Gardist Dienst hier im Cortile San Damaso und man erwartete Mutter Teresa, die zur Heiligen Messe von Papst Johannes Paul II. In der Privatkapelle der Papstwohnung hier im 3. Stock eingeladen war. Sie wurde mit einem kleinen, unauffälligen Auto chauffiert und bevor sie in den Aufzug stieg, kam sie zu mir und überreichte mir einige Medaillen, auf denen die Gottesmutter Maria abgebildet war und ein kleines Zettelchen, auf dem geschrieben stand: Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des Dienens ist der Friede. Dieses Zitat von Mutter Teresa ist schlicht und einfach eine Anleitung, wie man ein gelingendes Leben in Frieden bewahren oder auch wiedererlangen kann. Das heißt Frieden mit sich selbst und Frieden mit der Welt. Das führt zu Frieden in der Welt.
Der Gardekaplan und Benediktiner Pater Columban unterstrich seinerseits, dass der Gardeschwur von einer beispielhaften Wertehaltung und Einsatzbereitschaft zeuge. Dabei schwören die Gardisten, jeder in seiner Muttersprache, den Papst notfalls mit dem eigenen Leben zu beschützen.
Was uns als individuelle Menschen wie als Gesellschaft im Guten voranbringt, ist nicht die Erwartungshaltung, von anderen etwas zu bekommen, sondern die Bereitschaft jedes Einzelnen, anderen etwas zu geben.
Von den 34 neuen Gardisten stammen 16 aus der deutschen Schweiz, genauso viele aus dem französischen Teil und 2 aus dem italienischen.
Ich, Herr Bonicelli, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heilige Patrone helfen.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Kriege und Krisen auf der Welt stellen die europäischen Armeen derzeit auf die Probe. Zwar sind keine Soldaten aus dem Westen direkt in Kriegshandlungen involviert, aber Debatten um mögliche Einsätze in der Ukraine oder im Nahen Osten beschäftigen die Soldatinnen und Soldaten allemal. Wir sprachen mit Bernd Schaller, dem deutschen Militärdekan. Schaller ist Priester der Diözese Augsburg und seit 2021 Leiter des katholischen Militärdekanats in Berlin.
Es ist ja so, dass sich seit dem Kriegsbeginn durch Russland in der Ukraine unheimlich viel verschoben hat. Jeder hatte gedacht, in Europa ein Krieg ist fast unmöglich. Und jetzt wurden wir mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und natürlich beschäftigt es unsere Soldatinnen und Soldaten und natürlich auch die Familienangehörigen sehr stark, weil natürlich immer die Frage ist, wie entwickelt sich das noch? Wo sind wir vielleicht irgendwann involviert? Bei uns in Deutschland gibt es jetzt so diese beiden großen Begriffe Landes- und Bündnisverteidigung. Jetzt plötzlich wird es wieder ein Thema, wenn man sieht, dass also die Grenze zum Krieg ja gar nicht mehr so weit entfernt ist. Und natürlich stellt sich jeder dann die Frage auch, was passiert denn, wenn es wirklich eskaliert? Das ist die eine Geschichte. Es gibt aber auch ganz konkrete Bezugs- und Berührpunkte. Wir haben in Deutschland jetzt schon einige tausend ukrainische Soldaten ausgebildet. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr schwierig für die ukrainischen Soldaten eine ganz neue Ausbildungsform kennenzulernen. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die diese Kameradinnen und Kameraden ausbilden, natürlich mit den ganz konkreten Menschen, von denen sie wissen, die kommen jetzt aus der Ukraine und gehen anschließend an die Front. Da bilden sich ja dann auch Beziehungen, Freundschaften. Das kann man ja nicht einfach nur so auf die dienstliche Ebene stellen. Und das ist dann schon sehr schwierig, weil natürlich viele der Soldaten wissen, wenn die Ausbildung vorbei ist, gehen sie an die Front, und die in Deutschland als Ausbilder tätig waren, wissen, dass da ein nicht unerheblicher Teil wahrscheinlich an der Front dann fallen wird. Und das macht natürlich mit den Menschen auch, und das ist für uns als Militärseelsorge große Herausforderung, nicht nur die Ukrainer immer wieder auch, das sind ja doch sehr gläubige Menschen, wir haben auch mit der ukrainischen Militärseelsorge gute Verbindungslinien. Also das ist für die Ukrainer natürlich schwierig, weg von der Heimat, aber zu wissen, wir gehen wieder hin, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung für unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass sie eben auch merken, was da für menschliche Schicksale sich auch entwickeln. Da kommen ja, wenn die aus der Ukraine kommen, dann werden die erstmal untersucht. Da merkt man einfach auch, wie die körperlich schon an vielen Stellen sehr schwierig unterwegs sind. Und das ist also eine große Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass unsere Soldatinnen und Soldaten ja auch in NATO-Verwendungen untergebracht werden. Und da ist Seelsorge natürlich im Ausland, wenn man in fremden Ländern ist, auch nochmal eine ganz andere Richtung. Da ist es vor allen Dingen bei uns so, liegt da der Schwerpunkt drauf, die Begleitung, auch die religiöse, also insgesamt die menschliche Begleitung, nicht nur von den Soldatinnen von uns Soldaten, die haben ja ihre Aufgabenfelder, aber eben auch die Familienangehörigen, die Frauen, die Kinder, die in einem fremden Land dann sicher eine Zeit lang aufhalten. Und da bieten wir eben ganz viele Dinge eben an.
Papst Franziskus hat sie miterfunden, die Welttreffen der Geschwisterlichkeit. Der Titel bezieht sich auf das wichtige Dokument, das er mit dem Kairoer Großimam 2019 in Abu Dhabi unterzeichnete. Am kommenden Wochenende nun findet in Rom zum zweiten Mal das Welttreffen der Geschwisterlichkeit statt. Be human, sei menschlich, lautet das Motto des zweitägigen Events, das einen Stein des menschlichen Miteinanders ins Rollen bringen soll, den die Welt vielleicht braucht wie selten zuvor.
Be human, sei menschlich. Das ist das Motto des zweitägigen Events, das einen Stein des menschlichen Miteinanders ins Rollen bringen soll. Einen Stein, der dann eine Lawine auslöst. So wünscht sich das Kardinal Mauro Gambetti, der Hauptorganisator, der an diesem Dienstag vor die Vatikanpresse trat.
Rappresentasse come quando parte una valanga, no? C'è una piccola... Un piccolo smottamento che poi dopo crea un movimento grande. In un mondo che
Wir sehen ja die Desaster, die wir im Moment anrichten. Konflikte, Umweltzerstörung, Abstand zwischen Arm und Reich. Unser System, gezeichnet von Gier, von Finanzkapitalismus und von einer Technik, die längst Selbstzweck und nicht mehr nur Mittel zum Zweck ist. Wie können wir es hinbekommen, dass die Menschen wieder Freundschaften schließen und Kontakte knüpfen? Von dieser Frage, die die Zukunft der Menschheit bestimmen wird, gehen wir aus.
Un orizzonte per ricostruire o costruire il futuro, ecco, il futuro del mondo.
Das Ziel sei, sich als Geschwister zu erkennen, um gemeinsam voranzugehen, so Gambetti mit lyrischem Zungenschlag. Der Franziskaner, Hausherr von St. Peter und Chef der Vatikanstiftung Fratelli Tutti, träumt von einer Bewegung, die Nein zum Krieg sagt, und von einer noch zu schreibenden Charta der Menschlichkeit.
E allora dal nostro invito, la Fondazione ha voluto lanciare.
Mehrere mit dem Nobelpreis Ausgezeichnete haben auf unsere Einladung geantwortet, dazu viele Vertreterinnen und Vertreter von Gesellschaften aus aller Welt, das sagte der Jesuit Francesco Occhetta von der Stiftung Fratelli Tutti. Es kommen Persönlichkeiten wie der NASA-Verantwortliche Bill Nelson oder der Bürgermeister von New York, Eric Adams. Die Nobelpreisträger, unter ihnen auch der Russe Dmitri Muratov, werden an einem runden Tisch für den Frieden einen Text erstellen, der uns in nächster Zeit beim Schreiben einer Charta der Menschlichkeit inspirieren soll. Es geht dabei nicht um eine Konkurrenz zur UNO-Menschenrechtserklärung, sondern um das Nachdenken darüber, was das Menschliche in uns ausmacht. Die Teilnehmenden des Welttags der Geschwisterlichkeit werden bei 12 runden Tischen mitmachen, die über die ganze Stadt Rom verteilt sind. Die Schlussveranstaltung wird am Samstagnachmittag auf dem Petersplatz stattfinden. Der Kommunikationsdirektor des Petersdoms, der Franziskaner Enzo Fortunato, kündigte an, dass der Papst am Samstag am runden Tisch der Kinder teilnehmen will. Das sei sowas wie ein Vorlauf zum ersten Weltkindertag, den der Papst Ende Mai ausrichten wird. Franziskus werde außerdem die Protagonisten dieses Welttreffens in einer Audienz empfangen. Die Gespräche der Nobelpreisträger wird der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin mit einer Rede einleiten. An einem der runden Tische nimmt auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella teil. Alle Dialogrunden werden live im Internet gestreamt. Die südafrikanische Botschafterin kündigte an diesem Dienstag an, dass auch die Witwe von Nelson Mandela, Graça Machel Mandela, zum Welttreffen vom Freitag und Samstag nach Rom kommen wird. Bei ihrem Auftritt werde es vor allem um Female Leadership und Empowerment gehen. Die Teilnehmenden an den runden Tischen tauschen sich schon seit ein paar Monaten untereinander aus. Das ließ wiederum die Präsidentin des Hilfswerks Kirche in Not Italien, Sandra Sarti, wissen. Gesprochen wird über Werte, die nicht nur Katholiken betreffen, sondern alle Menschen generell. Werte, die grundlegend sind für jede Gesellschaft. Unser Treffen ist kein Abschluss von irgendetwas, sondern ein Anfang. Es geht um konkrete Ideen, es sollen daraus Projekte entstehen, alles mit dem Ziel, das Paradigma der Geschwisterlichkeit immer mehr durchzusetzen.
La marcia attuale in un'ottica di fraternità che diventa il nuovo paradigma. I just want to see all you have to be. Be human.
Es ist die zweite Auflage. Das erste Treffen dieser Art hat letztes Jahr Anfang Juni im Vatikan stattgefunden, mit einer Großkundgebung auf dem Petersplatz, bei der leider Papst Franziskus aus Gesundheitsgründen fehlte. Dabei ist Franziskus sozusagen der Vater des Projekts. Er unterzeichnete 2019 in Abu Dhabi zusammen mit dem Großscheich der Al-Azhar-Universität aus Kairo, Ahmed Al-Tayyib, ein Grundlagendokument, das Dokument zur menschlichen Geschwisterlichkeit. Und der Papst ist auch Autor der Enzyklika Fratelli Tutti, auf die sich die gleichnamige Vatikanstiftung stützt, welche wiederum Ausrichterin dieses Fraternita-Welttreffens ist. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Ägypten. In Kairo sollen Ende des Jahres die Bauarbeiten für das erste päpstliche Krankenhaus außerhalb Italiens beginnen. Es soll, wie das Kinderkrankenhaus in Rom, den Namen Bambino Gesù tragen und per Kooperationsvertrag vom Fachwissen der päpstlichen Kinderklinik profitieren, berichtet Avvenire. Verantwortlich ist unter anderem das katholisch-muslimische Hohe Komitee für Brüderlichkeit, das nach dem Papstbesuch in Abu Dhabi 2019 entstand. Bereits realisiert ist unter anderem die Oase der Barmherzigkeit, ein Waisenhaus bei Kairo. Europa. Die Kirchen in Deutschland rufen gemeinsam zur Beteiligung an der kommenden Europawahl am 9. Juni auf. Die fast 65 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland laden sie ein, bei der Europawahl Parteien zu wählen, die den Geist Europas, die dargelegten Werte und Prinzipien teilen und fördern, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Aufruf der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Wir warnen eindringlich vor politischen Kräften, die im Sinn eines völkischen Nationalismus das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten oder Herkunft ablehnen und unverblümt die Abschaffung der EU anstreben, heißt es weiter. Die EU-Wahlen sollten nicht als Protestwahl genutzt werden. Italien. Siziliens Bischöfe warnen vor Mafia-Einflüssen auf Kirchengruppen. Wir müssen besonders wachsam sein gegenüber einer möglichen Unterwanderung innerhalb der Volksreligiosität oder der Bruderschaften, sagte der Vorsitzende der Sizilianischen Bischofskonferenz Antonio Raspanti in einem Interview. Die Kirche arbeite mit Polizei und Schulen zusammen, um eine neue Haltung gegenüber der Mafia auf der Insel zu fördern. Zudem fordere sie Mafia-Mitglieder dazu auf, ihr Leben zu ändern und sich zu bekehren. Ende April hatten die Bischöfe Siziliens Papst Franziskus im Vatikan besucht. Bei dem zweistündigen Treffen habe der Papst um eine Bilanz in Sachen Mafia gebeten, berichtete Raspanti. Die Phase der spektakulären Mafia-Morde sei zwar vorbei, das organisierte Verbrechen sei auf Sizilien aber immer noch ständig präsent. Simbabwe. In der Hauptstadt Harare hat am orthodoxen Grünen Donnerstag, den 2. Mai, eine Frau die Diakoninnenweihe empfangen. Die Feier fand in der orthodoxen Kathedrale statt. Der orthodoxe Bischof von Simbabwe, Metropolit Seraphim, nahm sie vor. Er sagte, die neue Diakonin werde sowohl liturgische als auch pastorale Aufgaben übernehmen. Die Weihe sorgte international in der orthodoxen Kirche und darüber hinaus für Aufsehen. Die Debatte über Diakoninnen hat in den vergangenen 10 bis 15 Jahren in der orthodoxen Kirche wieder an Intensität zugenommen. Der Frauendiakonat hat im christlichen Osten bis in die Neuzeit, in der armenischen Kirche sogar bis zum Genozid im Osmanischen Reich 1915 bestand. Er wurde kirchenrechtlich nie abgeschafft. Seine Bedeutung nahm aber unter dem Einfluss der stärker islamisch geprägten Gesellschaften stetig ab. Auch in der katholischen Kirche ist die Frage von Diakoninnen seit Jahren wieder präsent. Vatikan. 24 großformatige Fotografien zum Thema Schöpfung und Klimawandel sind im Mai im Braccio di Carlo Magno, dem vatikanischen Ausstellungsraum auf dem Petersplatz, zu sehen. Die Schau mit dem Titel Changes eröffnete an diesem Dienstag. Die Bilder stammen aus allen 5 Kontinenten und interpretieren den Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi mit fotografischen Mitteln, heißt es in der Mitteilung der beiden Kuratorinnen Lia und Marianna Beltrami. Der Name Changes bezieht sich sowohl auf den Klimawandel und seine Folgen als auch auf die Herausforderungen auf jeden Menschen, die eigenen Sichtweisen und Handlungen zu verändern. Zu sehen ist die Fotoausstellung im Vatikan bis 27. Mai. Weitere Informationen und Nachrichten aus Rom erhalten Sie in unserem neuen Gratis-Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News auf Deutsch, WhatsApp. Mehr dazu auf unserer Multimedia-Webseite vaticannews.de. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.